Die heutige Predigt bezieht sich mit Strafe. Strafe. Ich habe letztlich ein Memo erhalten von jemandem, einem unserer Zuhörer. Und diese Person war ziemlich erbost über die Tatsache, dass wir nun einmal lehren, dass es keine Hölle gibt, wo man für ewig und alle Zeiten leidet und leidet und leidet, ohne jemals zu sterben. Und er sagte, das ist doch nicht fair. Es ist doch nicht fair, dass wir lesen oder vielmehr lehren, dass es nur einen kurzen Augenblick der Vernichtung gibt im Gehennafeuer für diejenigen, die die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, eine schreckliche Sünde begangen haben oder Sünden, diejenigen, die in der dritten Auferstehung enden. Das ist doch nicht fair, dass die nur so einen kurzen Augenblick bestraft werden. Und das hat mich veranlasst, diese heutige Predigt Ihnen zu geben. Wie ich sagte, die Bibel lehrt keineswegs, dass wir ewige Pein, ewige Qual in einer Hölle verbringen werden, einem Feuer, das niemals ausgehen wird. Aber die Bibel lehrt sehr wohl, dass der unbekehrbare Sünder, der sich nicht ändern will, nicht nur eine ganz, ganz kurze Zeit des Leidens verbringen wird, bevor sein Leben endet. Zunächst einmal sollten wir nicht vergessen, dass jemand, der die unvergebbare Sünde begeht, schon in diesem Leben sehr leidet. Sünde hat nämlich automatische Konsequenzen. Automatische Konsequenzen des Leidens und des Elends. Aber ich möchte mich heute auf die dritte Auferstehung beziehen. In den vergangenen Jahren habe ich vielfach im Detail die zweite Auferstehung behandelt. Die zweite Auferstehung für all diejenigen, die in diesem Leben nicht berufen worden sind zum Heil. Und die dann nach dem Millennium die Gelegenheit erhalten, die erste Gelegenheit wirklich, in ihrem Leben dann, so für ungefähr 100 Jahre, sich zu qualifizieren. Und wenn sie dann Mitglieder der Gottfamilie werden, weil sie sich qualifiziert haben, werden sie auch Teil der Braut sein, werden sie auch ewiges Leben erlangen. Aber jene, die sich nicht qualifizieren werden, und solche, die sich bereits jetzt schon in diesem Leben disqualifiziert haben, werden wieder auferweckt werden. In einer sogenannten dritten Auferstehung. Um so dann im Gehennafeuer verbrannt zu werden. Ich möchte mich heute mit dieser Wiederauferstehung befassen, denn sie sollte uns allen als eine Warnung dienen. Wir sollten alle uns gewarnt fühlen heute. Eine Warnung, nicht von der Wahrheit abzufallen, wie einige es bereits getan haben, sondern, wie wir das jetzt immer und immer wieder während dieses Festes gehört haben, bis zum Ende auszuharren. Denn nur diejenigen, die bis zum Ende ausharren, werden gerettet werden, und zwar für alle Ewigkeit gerettet werden. Die dritte Auferstehung ist, wie auch die zweite Auferstehung, Teil der Botschaft des letzten großen Tages. Beide Auferstehungen gehören zusammen. Der letzte große Tag symbolisiert beide, die zweite und die dritte Auferstehung. Und jene, die die unvergebbare Sünde begehen, die wissen sehr wohl, die verstehen sehr wohl und in perfekter Weise, nur es ist die falsche Art von Perfektion, dass sie sich nicht Jesus Christus, nicht Gottes Lebensweg unterwerfen wollen, unterworfen haben. Sie haben sich geweigert, dies zu tun. Sie werden bitter. Sie werden hasserfüllt. Sie werden voller Arglist. Sie treffen die unwandelbare, unabänderbare Entscheidung, niemals bereuen zu wollen. Wenn eine Person diesen Punkt erreicht hat, dann kann sie nicht mehr bereuen, weil sie nicht mehr bereuen will. Sie hat dann die endgültige Entscheidung getroffen, nicht mehr bereuen zu wollen. Und dann wird Gott auch einer solchen Person die Reue nicht aufzwingen. Er wird nicht mit Gewalt jetzt versuchen, die Person zur Reue zu bringen, die nicht bereuen will. Gott bietet uns Reue an. Aber die Person muss auch die Reue wollen, annehmen wollen. Machen wir keinen Fehler. Die unvergebbare Sünde beginnt nicht mit einer hasserfüllten Haltung. In den meisten Fällen nicht. Es ist die Haltung, mit der die Person endet. Vielfach beginnt die unvergebbare Sünde mit Nachlässigkeit. Nachlässigkeit im Gebet, Nachlässigkeit im Bibelstudium, Nachlässigkeit in dem Wunsch, die Sünde zu überwinden, Nachlässigkeit in dem Bestreben, ein gerechtes und sündenloses Leben zu führen. Die dritte Auferstehung beschreibt jene Sünder, die die endgültige, unveränderbare Entscheidung getroffen haben, gegen Gott zu rebellieren. Und sie werden erneut auferweckt werden zu einem physischen Leben, um aber dann im Feuersee, dem feurigen Pfuhl, verbrannt zu werden, zerstört zu werden. Ihre Existenz wird aufhören. Nun, einige haben sich gefragt, warum denn überhaupt eine dritte Auferstehung? Ihr Schicksal ist ja sowieso schon besiegelt, wenn sie sterben. Warum lässt man sie einfach nicht dann im Grab tot liegen, ohne sie wieder aufzuerwecken und dann in einem Feuersee, einem feurigen Pfuhl, dann zu verbrennen? Nun, der Grund für eine dritte Auferstehung ist mannigfaltig. Zunächst einmal, und das hatten wir auch schon bereits besprochen, jeder Mensch hat einen Geist im Menschen, der zurück zu Gott geht, und zwar zu Gott im Himmel, wenn der Mensch stirbt. Nun, dieser Geist ist keine Person, er ist keine unsterbliche Seele, er ist nicht ewig, er hat auch kein Bewusstsein, wenn er vom Körper getrennt ist, und wenn die Person stirbt und dieser Geist kehrt zu Gott zurück, hat er ebenfalls kein Bewusstsein, keine unabhängige Existenz. Der Geist der Menschen lebt nicht weiter in einem Bewusstseinszustand, unabhängig vom Körper. Aber Gott erhält diesen Geist im Himmel, bewahrt ihn auf sozusagen, bis er dann zu seiner Zeit diesen Geist mit einem neu geschaffenen physischen oder geistigen Körper vereinigt im Zeitpunkt einer Auferstehung. Das ist dann der Punkt, wo der Mensch wieder zu leben beginnt. Nun, dieser Geist der Menschen zeichnet alles auf, was den Menschen ausmacht. Seine menschlichen Charakteristika, sein äußeres Erscheinungsbild sogar. Und zur Zeit der Auferweckung, der Auferstehung, wird dieser Geist der ehemals toten Person zusammen mit einem neu erschaffenen Körper vereinigt. Und das bedeutet, alle die Empfindungen, alle die Gedanken, alle die Dinge, die Taten, die Ideen, die dieser Mensch einmal hatte, die sind wieder da, in diesem auferstandenen Individuum. Es muss eine letztendliche dritte Auferstehung geben, und zwar eine Auferstehung zum ewigen Tod. Denn der Geist der Menschen muss ja zunächst einmal in den neu geschaffenen physischen Körper hineingegeben werden. Denn sonst wäre der Geist der Menschen ja nach wie vor im Himmel. Und alle die Dinge, auf die sich die Person bezieht, die wären ja auch noch nach wie vor im Himmel. Würden ja nach wie vor insoweit existieren. Aber alles, was den Menschen ausmacht, inklusive der Geist im Menschen, muss vernichtet, muss ausgelöscht werden. Die Existenz, alles das, was diesen Menschen ausmacht, muss aufhören. In Obadja, Vers 16, finden wir etwas sehr Interessantes gesagt über jene die das Schicksal des ewigen Todes erleiden werden. In Obadja und in Vers 16. Da lesen wir, und ich lese wiederum von der Lutherbibel 2009, denn wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Nationen ständig trinken. Ja, sie sollen es aussaufen und verschlingen. Und hier ist der Punkt. Und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Die Existenz wird aufhören, die Erinnerung wird aufhören. Es wird so sein, als ob diese Menschen nie gelebt hätten, nie existiert hätten. Sodass alles, was diesen Menschen ausmacht, ausgelöscht werden muss. Um also diese Gesamtheit des Menschen zu vernichten, muss der Geist der Menschen zurückkehren in einen menschlichen Körper, sodass alles zusammen zerstört und vernichtet werden kann. Und das wird in der dritten Auferstehung geschehen, wenn der menschliche Geist zusammen mit dem neu geschaffenen physischen Körper in den Feuersee, den feurigen Pfuhl, geworfen wird. Wie ich sagte, andererseits wäre der Geist der Menschen nach wie vor im Himmel und würde damit noch existieren. Von daher muss es eine dritte Auferstehung geben. Wie ich sagte, sonst wäre der Geist im Menschen, der Geist dieses unverbesserlichen Menschen, nach wie vor im Himmel, während der Körper im Grabe läge. Aber es käme nicht zu einer absoluten Vernichtung der gesamten Existenz des Menschen. Und so lesen wir nun in Daniel Kapitel 12 und zunächst einmal in Vers 2. Daniel 12 und Vers 2, da wird die erste und die dritte Auferstehung angesprochen. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben. Wenn Christus zurückkommt, wird es nur einige geben. Natürlich, die zum ewigen Leben aufwachen, weil die meisten Menschen heute gar nicht berufen sind. Und einige zu ewiger Schmach und Schande. Einige werden vernichtet werden. Sie werden betrachtet werden dann als solche, die ewige Schmach und Schande erleiden. Nicht, dass sie ewig leben werden. Aber es sind hoffentlich auch nur wenige, die die unvergebbare Sünde begehen und vernichtet werden müssen. Aber es wird einige geben. Aber es gibt auch einen weiteren Grund, auf den ich heute eingehen möchte. Einen viel aus, in diesem Sinne wichtigeren Grund, warum es zu einer dritten Auferstehung kommen muss. Und dieser Grund besteht darin, dass Gott Strafe für Sünde voraussieht. Er hat das so bestimmt. Und die Bibel zeigt uns auch, dass jene, die zu physischem Leben in der dritten Auferstehung hochkommen, bestraft werden müssen. Natürlich, zunächst einmal, die Tatsache, dass man in einem Feuersee verbrannt wird, beinhaltet allein schon physischen Schmerz. Das sollte klar sein. Es beinhaltet auch psychologischen Schmerz. Denn wenn der Sünder sich jetzt mit der Situation konfrontiert sieht, dass er in den feurigen Pfuhl geworfen wird, um dort verbrannt zu werden, das wird natürlich dann auch psychologischen Schmerz bereiten. Er wird ja sein Gerichtsurteil von Christus erfahren, der ihm sagt, aufgrund deiner unvergebbaren Sünde wirst du jetzt in diesem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Und diese physische und psychologische Strafe eines unverbesserlichen Sünders, der die unvergebbare Sünde begangen hat, weil er nicht Vergebung erlangen will, weil er nicht bereuen will, die wird von Jesus Christus sehr deutlich dargestellt, und zwar in seinem Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann. Und schauen wir uns dieses Gleichnis einmal an in Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, angefangen Vers 19. Lukas 16 und Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbarem Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und hätte sich gerne von den Brotkrumen, die vom Tisch des Reichen fielen, gesättigt, Sogar die Hunde kamen und leckten ihm seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Und der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Und als er nun im Totenreich, die Übersetzung des griechischen Wortes Hades, im Grab, seine Augen aufschlug und in Qualen war, da sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Vers 24. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit ihm die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, Vers 25, denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein. Und außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und auch die von dort nicht zu uns herüberkommen können. Und da sagte er, Vers 27, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, Vers 29, er sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun, dann würden sie bereuen. Vers 31, er sagte zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das ist der Zusammenhang. Es geht hier um die Auferstehung. Was hier geschildert wird, in Gleichnisform, ist, dass Lazarus in der ersten Auferstehung hochkommt, wohingegen der reiche Mann das Schicksal in der dritten Auferstehung sieht. Lukas 16 sagt uns, dass der reiche Mann starb und begraben wurde. Und dann heißt es in Vers 23, dass er im Grab dann seine Augen erhob. Und es geht hier um die Auferstehung. Und er war in Qualen, wie es heißt. Er empfand Pein, wie es heißt. Und er sieht den Abraham ferne. Und Lazarus in seinem Schoß, diese enge Verbindung hier zwischen Lazarus und Abraham wird beschrieben. Und dann geht es weiter mit Vers 24, das uns sagt, dass der reiche Mann den Abraham bittet, Lazarus zu ihm zu senden, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und seine Zunge kühlt, weil er in dieser Flamme Qual hat, wie es heißt, Pein, weil er leidet. Das Wort, das hier mit Totenreich übersetzt wird, nebenbei gesagt, ist das griechische Wort Hades und das bedeutet Grab oder Tod. Was Christus hier uns sagt, ist, dass der reiche Mann seine Augen erhob, während er im Grabe ist. Mit anderen Worten, er wird von den Toten auferweckt. Und wenn er seine Augen öffnet, und zwar wenn er auferweckt wird von dem Schlaf des Todes, dann sieht er Abraham und Lazarus weit weg. Und er sieht die Flammen, die ihn erwarten. Er sieht die Flammen des Feuersees, des feurigen Pfuhls. Er ist nah genug an diesen Flammen, dass er schon etwas physische Pein von dem Feuersee, von diesen Flammen erfährt. Aber seine wirkliche Pein, seine wirkliche Qual ist psychologischer Natur. Er weiß, dass er die unvergebbare Sünde begangen hat. Er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, dass er nun die ewigen Konsequenzen sieht und denen sich entgegensieht. Ein Tod, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Wie ich sagte, die dritte Auferstehung wird hier beschrieben. Und wir lesen darüber in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 13 bis 15. Hier geht es um die dritte Auferstehung. Die zweite Auferstehung war bereits schon in den Versen 11 und 12 beschrieben worden. Hier geht es um die dritte. Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich, auch hier wiederum Hades, das Grab, die gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, aber jetzt im Sinne von verurteilt. Jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich, der Tod und das Grab, Hades, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite, endgültige, ewige Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Der wurde dann vernichtet. Es würde so sein, als hätte er nie existiert. Der reiche Mann wird zu physischem Leben auferweckt, um letztendlich in den Feuersee, diesen feurigen Pfuhl, geworfen zu werden. Und wie ich sagte, wenn sie auferweckt werden, werden sie zunächst einmal psychologische Pein empfinden. Natürlich, sie wissen ja genau, was ihnen bevorsteht. Und sie wollen ja nicht in dem Feuersee verbrannt werden, aber sind nach wie vor nicht willens, Gott zu gehorchen, ihre Sünden zu bereuen. Und wir lesen, dass es eine ewige Pein sein wird. Interessant, wie das hier in Matthäus 25 zum Ausdruck kommt. Matthäus 25 und Vers 46. Matthäus 25, Vers 46. Diese Qual, diese Pein, die der Reiche empfindet, wird als eine ewige Pein beschrieben. Aber was ist damit gemeint? Matthäus 25 und Vers 46. Da heißt es, sie werden in die ewige Pein gehen. Diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, die Gerechten aber ins ewige Leben. Sie werden in die ewige Pein gehen, heißt es hier. Nun, eine bessere Übersetzung wäre in eine ewige Bestrafung. Im Englischen everlasting punishment. Eine ewige Bestrafung. Die Bestrafung wird ewige Konsequenzen haben. Das heißt nicht, dass sie jetzt für ewige Zeiten bestraft werden, für ewige Zeiten in einer Hölle leben, um dort für ewige Zeiten gequält zu werden. Das ist damit nicht gemeint. Aber dieses Feuer wird sie vernichten und sie werden von daher ausgelöscht. Ihre Existenz wird aufhören. Eine ewige Konsequenz wird hier angesprochen. Und diese psychologische Pein, die wird auch in Matthäus 13 beschrieben. Matthäus 13, die Verse 40 bis 42. Matthäus 13 und Vers 40. Wie man nun das Unkraut ausjätet und im Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle, die Anstoß erregen und die Unrecht tun oder Gesetzlosigkeit tun, wie es auch übersetzt wird, die wird er sammeln und werden, oder die Engel werden sie in den Feuerofen werfen und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters und jetzt die Stelle, wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch insoweit sollen wir zuhören, was uns Christus hier sagt. Es heißt, sie werden, er wird heulen sein und Zähne klappern. Zähne klappern ist eigentlich keine so eine gute Übersetzung hier. Es geht nämlich nicht darum, dass die jetzt nur mit den Zähnen klappern. Die werden mit den Zähnen knirschen. Zähne knirschen ist eine weitaus bessere Übersetzung. Sie werden voller Hass, voller Rebellion mit den Zähnen knirschen. Sie werden sich wiederum auflehnen gegen Gott, werden ihre Rebellion zeigen, werden dokumentieren, was für einen Hass, was für eine Arglist sie haben Gott gegenüber, was für eine Rebellion. Natürlich werden sie heulen, weil sie wissen, sie werden hier in dem Feuersee verbrannt, aber sie haben dieses Zähneknirschen, diesen Hass in sich, den sie nicht verbergen können. Lukas Kapitel 13 ergänzt Folgendes hier. Lukas 13 und in Vers 28. Da wird heulen und Zähne klappern, besser Zähne knirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, ihr aber seid ausgeschlossen, ausgestoßen. Der reiche Mann war ausgestoßen, ausgeschlossen. Der reiche Mann hatte ja Lazarus gefragt, ob nicht jemand zu seinen Brüdern kommen könnte, um sie zu warnen. Um sie davor zu warnen, was ihnen blühen würde, wenn sie auch das gleiche Schicksal erleiden würden, was jetzt dieser reiche Mann erleiden würde. Das heißt, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen würden. Aber Abraham lehnte diese Bitte ab. Warum? Nun, in dem Zeitpunkt war es zu spät. In dem Zeitpunkt, als der reiche Mann auferweckt wurde, das war der Zeitpunkt der dritten Auferstehung. Da war alles bereits schon gelaufen. Das Millennium war vorbei. Das große weiße Throngericht war vorbei. Jetzt gab es nur noch den Zeitpunkt der Vernichtung der unvergebbaren Sünder, jene, die keine Vergebung haben, weil sie keine Reue haben, im Zeitpunkt der dritten Auferstehung. Ich will auch gleich dazu sagen, die Kluft, die bestand zwischen Abraham und Lazarus auf der einen Seite und dem reichen Mann auf der anderen, war die Kluft der Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Lazarus, Abraham, unsterblich. Der reiche Mann, sterblich. Er würde niemals zur Unsterblichkeit gelangen. Aber das Konzept der Qual, der Pein, bezieht sich nicht nur auf psychologische Qual. Es beinhaltet physische Qual. Das Wort wird vielfach in dieser Hinsicht gebraucht. Offenbarung, Kapitel 9 und Vers 5. Offenbarung, Kapitel 9 und Vers 5. Hier geht es um einen kommenden Krieg. Wenn Mächte miteinander Krieg führen werden. Und hier wird ein Aspekt dieses kommenden Krieges beschrieben. Offenbarung 9, Vers 5. Es wurde ihnen der Auftrag gegeben, sie, die Menschen, nicht zu töten, sondern sie 5 Monate lang zu quälen. Und ihre Qual, das gleiche Wort hier, was auch in Lukas gebraucht wird, ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Hier geht es klar um physische Qual, nicht um psychologische Qual. Die kann mit eingeschlossen sein. In Vers 6 wird dann die psychologische Qual angesprochen, wo es heißt, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden zu sterben wünschen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das ist die psychologische Qual, die mit der physischen Hand in Hand geht. Lesen wir auch 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 18. 1. Johannes 4 und Vers 18. Da schreibt hier die neue Lutherbibel 2009. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete oder vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Nun, andere Übersetzungen haben hier, die vollendete Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein oder Qual. Die Idee ist schon richtig hier, was in der Lutherbibel 2009 gesagt wird. Das ist die Qual, die Pein, die mit Strafe für Sünde rechnet. Deswegen hat die Furcht schon mit Strafe zu tun, aber zunächst einmal geht es hier um Pein. Es ist die Pein, die man erduldet, diese Qual, die man erduldet, weil man weiß, ich will nicht bereuen. Ich denke gar nicht daran zu bereuen. Aber letztendlich weiß man auch, dass das Konsequenzen haben wird. Das heißt, die Dämonen, die wissen, dass es Gott gibt und sie, was? Zittern. Die wissen genau, was ihnen bevorsteht. Die zittern. Die haben jetzt schon psychologische Qual. Aber sie wollen nicht bereuen. In Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und Vers 25 oder Vers 26 bis 31. Hebräer 10, und lesen wir die Verse 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, mutwillig in dem Sinne man will es tun, man weiß, es ist verkehrt, man will es trotzdem tun, man kümmert sich nicht darum, was Gott einem sagt. Wir wollen unseren Weg gehen. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten. Ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von 2 oder 3 Zeugen sterben. Vers 29. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, Vers 30, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr, und auch der Herr wird sein Volk richten. Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Machen wir nicht den Fehler zu meinen, dass der Sünder in einem kurzen Augenblick in dem folgenden Pfuhl verbrannt wird, und das ist alles, was ihn erwartet, in der dritten Auferstehung. Wie das hier formuliert ist, geht es nicht nur um psychologische Pein. Physische Qual ist ganz eindeutig Teil der dritten Auferstehung, bevor der Sünder im folgenden Pfuhl verbrannt wird. Wie das hier formuliert ist, wird er natürlich zunächst einmal physische Pein erleben, wenn er in dem folgenden Pfuhl verbrannt wird, wenn sie dicht an einer Flamme stehen, einer heißen Flamme. Das kann schon ihr Gesicht und so weiter versengen, das ist klar. Aber noch mehr ist offensichtlich hier beinhaltet. Denn Christus hat das auch einmal in einer seiner Gleichnisse sehr plastisch angesprochen, als er von dem Schicksal des bösen Knechtes sprach, der seine Mitknechte schlägt, der, das heißt, da isst und trinkt mit den Betrunkenen, mit anderen Worten, der frisst und säuft. Seine gesamte Lebensweise ist eine total verkehrte. Was sagt Christus über diesen bösen Knecht? Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24, die Verse 42 bis 51. Matthäus 24 und Vers 42. Darum wacht. Wir haben heute und auch die gesamte Festzeit hindurch viel über das Wachen gelesen und gehört. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist denn, Vers 45, der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit Speise gibt? Auch geistliche Speise, was zum Beispiel die Predigerschaft anbelangt. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, mit den Betrunkenen isst und trinkt, dann wird der Herr dieses Knechtes in einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, in einer Stunde, die er nicht kennt. Vers 51. Und er wird ihn entzwei hauen. Und er wird ihm sein Teil geben mit den Heuchlern. Da wird heulen und Zähne klappern sein, besser heulen und Zähne knirschen. Diese Passage sagt uns sehr deutlich, was das Schicksal des bösen Knechtes in der dritten Auferstehung sein wird. Und das wird auch deutlich durch die Aussage heulen und Zähneknirschen. Diese Aussage wird strikt lediglich auf die dritte Auferstehung angewandt. Und ich möchte, bevor wir weitergehen, ein paar Stellen hierzu lesen, wo diese Aussage auch getroffen wird. In jedem Falle geht es um die dritte Auferstehung, die Vernichtung des Sünders im feurigen Pfuhl letztendlich. Matthäus 8, die Verse 11 und 12. Matthäus, Kapitel 8 und die Verse 11 und 12. Ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Vers 12. Aber die Kinder des Reiches, die werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Und da wird heulen und Zähneklappern sein. Die äußere Finsternis ist das Schicksal, was sie erwartet. Wenn sie im feurigen Pfuhl verbrannt werden, wird für sie kein Licht mehr scheinen. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Die Kinder des Reiches, die hätten im Reich sein können, werden es aber nicht sein. Matthäus Kapitel 13, Matthäus 13, die Verse 49 und 50. Matthäus 13, Vers 49. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen und werden sie in den Feuerofen werfen und da wird heulen und Zähneklappern sein oder heulen und Zähneknirschen. Hier wird ganz klar von dem Feuerofen geredet. Dann in Matthäus Kapitel 22, die Verse 11 bis 13. Matthäus 22 und die Verse 11 bis 13. Es geht hier um die Einladung zum Hochzeitsmahl und einige wollten nicht kommen, hatten Entschuldigungen. Und dann werden andere, böse und gute, wie es heißt, eingeladen. Der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen, Vers 11. Und da ging der König hinein, die Gäste zu besehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, der hatte nicht bereut oder zumindest er hatte die Reue wieder vergessen. Der war nicht mehr würdig. Und er sagte zu ihm, Vers 12, Freund, wie bist denn du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und er verstummte. Vers 13. Wir lesen Matthäus 22, Vers 13. Und er sagte, der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße. Nehmt ihn und werft ihn in die äußere Finsternis hinaus. Da wird heulen und Zähne klappern sein oder heulen und Zähne knirschen. Und als Vorläufer verstanden die Pharisäer sehr wohl, dass sie auch hiermit angesprochen waren. Deswegen wollten sie jetzt Christus umbringen, weil er das sagte. Und dann noch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 25 und Vers 30. Matthäus 25 und Vers 30. Hier geht es um den Knecht, der Talente bekommen hatte und sich geweigert hatte, damit etwas anzufangen. Und so lesen wir in Matthäus 25 und Vers 30. Den unnützen Knecht werft in die äußere Finsternis hinaus und da wird heulen und Zähne knirschen sein, wie es heißen sollte. Wenn wir uns wieder an das Gleichnis erinnern, das wir eben gelesen haben in Matthäus von diesem bösen Knecht, der gesagt hat, ach, mein Herr kommt noch lange nicht und dann anfängt mit den Besoffenen zu saufen, um es plastisch auszudrücken, und der dann seinen Anteil erhält mit den Heuchlern und der dann aber auch zuvor entzwei gehauen wird, dann schauen wir uns einmal die Parallelstelle an in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12, die Verse 45 und 46. Lukas 12 und Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr wird so bald noch nicht kommen, und er fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, in einer Stunde, in der er nicht daran denkt, und wird ihn umbringen und wird ihm seine Strafe geben bei den Ungläubigen. Das heißt hier umbringen. Andere Übersetzungen haben hier, er wird ihn entzweihauen und ihm seine Strafe geben bei den Ungläubigen. Also es wird hier von Heuchlern gesprochen. Er wird seinen Teil haben bei den Heuchlern und hier bei den Ungläubigen, wie es heißt. Zunächst einmal schauen wir uns Offenbarung 21 an, Vers 8. Wer alles im folgenden See, im folgenden Flut, im folgenden See, im Feuersee landen wird. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Verzagten aber, die Feigen, die zu feige sind, den Weg Gottes zu gehen, die sich davor scheuen, zu gehen, die aus welchen Gründen auch immer sich weigern, ihn zu gehen, das ist zunächst einmal, wo es anfängt. Die werden dann aber auch hasserfüllt werden gegenüber Gottes Weg. Aber das war dann so ihre Rechtfertigung, ja, die waren zu feige. Die Verzagten, die Feigen aber und die Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten, die Mörder, die Huren, die Hurer, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner, alle Lügner. Ihr Teil wird sein im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Die Ungläubigen sind hiermit eingeschlossen. Und wir hatten in Lukas gelesen, dieser böse Knecht wird in zwei gehauen werden. Und er wird seine Strafe bei den Ungläubigen haben. Bei den Heuchlern, bei den Ungläubigen. Aber der Punkt hier ist, dass sie zunächst einmal, diese bösen Knechte, in zwei gehauen werden. Oder wie es auch übersetzt werden kann, sie werden in zwei gehauen, in zwei Teile, was auch ein bisschen die Heuchelei mit einschließt. Und dann, danach, werden sie in den Feuersee geworfen. Und es geht um den bösen Knecht. Der Knecht ist jemand, der zunächst einmal Teil des Meisters war, könnte man sagen. Der böse Knecht, der hatte schon verstanden, worum es ging. Aber er war kein guter Knecht, sondern ein böser Knecht, hatte sich aufgelehnt gegen seinen Meister. Aber er war einmal ein Knecht Christi gewesen, ist aber dann zu einem bösen Knecht geworden. Sowohl Matthäus als auch Lukas benutzen ein griechisches Wort, und das kommt nur dort in diesen beiden Stellen vor, wo es dann hier mit entzweigehauen oder auch umbringen, wie es eigentlich glücklicherweise so in Lukas übersetzt wird, in einigen Passagen, wo es eigentlich in zwei hauen oder in zwei hauen übersetzt werden sollte. Und dieses griechische Wort ist dichotomeo. Das müssen Sie jetzt unbedingt behalten, dass das, wie das jetzt gesagt wird, Sie müssen sich aber daran erinnern. Das ist das einzige Mal in diesen beiden Stellen, in Matthäus und Lukas, wo dieses Wort gebraucht wird. Und es bedeutet wörtlich in zwei hauen. Ganz wörtlich übersetzt, in zwei hauen. Die Bedeutung dieser Aussage ist natürlich bei Kommentaren sehr umstritten. Und ich will auch gar nicht auf die möglichen Interpretationen hier eingehen. Es ist nicht unbedingt klar, wie diese Aussage zu verstehen ist, was dieses Wort bedeutet. Mir geht es um ganz etwas anderes. Mir geht es hier darum, und das sollte aus diesen Stellen ausgesprochen klar geworden sein, dass der böse Knecht, dieser Mensch, der die unvergebbare Sünde begangen hat, eine gewisse Art von physischer und psychologischer Qual und Pein und Strafe erdulden werden wird, bevor er in den Feuersee geworfen wird. Wir wissen nicht genau, was genau diese Strafe sein wird, aber es ist absolut klar von der Bibel, dass es zu einer Strafe kommen wird. Vor noch dem Werfen in den feurigen Pfuhl. Deswegen lesen wir auch von der Pein, die mit der Erwartung, der furchtbaren, ängstlichen Erwartung auf Strafe einhergeht. Es wird sehr viel mehr sein, als nur ein kurzer, vorübergehender, flüchtiger Augenblick der Vernichtung. Dann wäre Gott ja auch nicht gerecht. dann wäre Gott auch nicht gerecht. Wir lesen ja zum Beispiel, ich habe hier unsere Broschüre im Englischen, Punishment for Our Sins. Da gehen wir auf diese dritte Auferstehung ein, aber auch auf die zweite Auferstehung. Und wir lesen ja auch von Schlägen, die die Menschen erfahren werden. Einige, die nicht gewusst haben, was richtig war, die werden mit wenigen Strafen rechnen müssen, die werden wenige Schläge erhalten. Diejenigen, die gewusst haben, was richtig war, die werden viele Schläge erhalten, aber die hatten noch nicht den Punkt erreicht, wo sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Aber wenn Sie an Menschen denken, was für grausame Dinge die in ihrem Leben getan haben, die werden viele Schläge erleiden in der zweiten Auferstehung. Erleiden müssen, bevor sie überhaupt erst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie viel mehr dann sollte das der Fall sein für diejenigen, die in der dritten Auferstehung sind? Lukas Kapitel 12 und Vers 47. Lukas 12 und Vers 47. Jemand hat mal gesagt, ach, ich begehe jetzt diese Sünde, ich weiß, das ist verkehrt und ja, da werde ich halt dann im Folgenfuhl brennen. Diese Person hat sich da was vorgemacht. Keine Ahnung. Es wird ein schreckliches Warten sein auf das endgültige Schicksal. Lukas 12 und Vers 47. Der Knecht aber, wie wir gelesen hatten oder eben angedeutet haben, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht vorbereitet und nicht nach seinem Willen getan hat, der wird viele Schläge erleiden müssen. Das bezieht sich hier vornehmlich zunächst einmal auf die zweite Auferstehung, um ihn noch zur Besserung zu bringen. Wie viel mehr muss das der Fall sein für die dritte? Wenn jene, die die unvergebbare Sünde begangen haben, dann vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann werden sie mit ihren schrecklichen Taten konfrontiert werden, die sie begangen hatten. Aber sie werden keinerlei Reue fühlen, keinerlei Willen, das irgendwie zu bereuen, das abzuändern. Nein, sie werden sich weigern, ihr schreckliches Verhalten zu bereuen. Sie werden mit Hass und Arglist angefüllt sein. Sie werden Jesu Christi Worte hören, der sie verdammen wird, verurteilen wird, zur Strafe, zu ewigem Tode verurteilen wird. Und sie werden natürlich geplagt werden von der Erkenntnis, dass sie jetzt im Folgenfuhl verbrannt werden und vorher entzweigehauen werden, Strafe erleiden müssen, Schläge erhalten müssen, was immer das jetzt auch sein mag. Aber es wird mehr sein als nur das Werfen in Folgenfuhl. Und sie werden natürlich auch verstehen, dass ihre Existenz enden wird. Und dann wird ihr Hass nur noch zunehmen. Und es wird niemals ein Zweifel sein, warum Gott diese Menschen vernichten muss. Und zwar auch aufgrund seiner Gerechtigkeit. Und ein gerechtes Gericht muss und wird stattfinden. Was wir aus alledem entnehmen sollten, ist Folgendes. Lassen Sie es nicht zu, dass dies Ihr Schicksal wird. Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die heute vor mir sitzen, sind bekehrt, haben den Heiligen Geist erlangt. Und einige sind dabei, ihn zu erlangen. Wir gehen aus, dass dies auch demnächst, wann immer der Fall sein wird, geschehen wird. Wenn Sie abfallen, dann haben Sie keinerlei Zukunft mehr als das schreckliche Warten auf das ewige Feuer, das Sie verzehren wird, aber zuvor auch noch eine weitere Strafe, die absolut sicher kommt. Natürlich auch die Strafe in diesem Leben, die automatisch erfolgt, weil Sie in Sünde leben und Sünde hat absolute Strafe, die automatisch mit sich geht. Aber es geht auch um Ihre Zukunft. Sie mögen heute diejenigen, die abgefallen sind oder dabei sind abzufallen. Sie mögen heute noch keinen Hass für Gott empfinden. Vielleicht nur Gleichgültigkeit. Vielleicht nur Gleichgültigkeit. Aber dieser Gleichgültigkeit wird mit der Zeit zu Hass werden. Zur totalen Ablehnung, zur Rebellion gegenüber Gottes Weg, gegenüber Gott selbst. Gegenüber Gott, der einem sagt, wie man leben soll. Ich bin doch mein eigener Herr. Ich bin doch meine eigene Frau. Ich brauche doch niemanden, der mir sagt, wie ich zu leben habe. Dahin wird es führen. Deswegen ist es so wichtig, es nicht dahin kommen zu lassen. Wenn man erkennt, dass man auf einem Weg sich befindet, der sich immer mehr und mehr von Gott entfernt, ist es die höchste Zeit, damit aufzuhören. Es ist die höchste Zeit, eine Umkehr in seinem Leben zu bewirken. Denn andererseits wird es eine sehr gefährliche Situation sein, die, wenn sie nicht gestoppt wird, zum ewigen Tod führen wird. Langsam, aber sicher wird Ablehnung gegenüber Gott, gegenüber seinem Lebensweg in diesen Menschen hochkommen, bis sie dann den Grad des Hasses erreicht haben. Lassen wir uns nicht irreführen von niemandem, sondern schauen wir uns in diesem Falle als Abschluss der heutigen Predigt, diese letzte Bibelstelle an, in Hebräer Kapitel 6. Und schauen wir uns diese Stelle an als Warnung. Und denken wir an alle die Predigten, die Botschaften, die wir gehört haben während des Festes, und viele davon waren Warnungen. Und diese Warnungen wurden gegeben, weil wir ja nun aus der Erfahrung wissen, aus der Geschichte wissen, auch aus unserer eigenen jüngsten Geschichte wissen. Einige sind dabei abzufallen, sind vielleicht schon abgefallen. Die Hoffnung ist, dass sie nicht endgültig abgefallen sind. Nur Gott weiß dies. Aber sie leben in gefährlichen, gefährlichen Situationen. Lassen wir es nicht zu, lassen wir es gar nicht zu, dass es damit beginnt. Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 8. Es ist unmöglich, sagt Gott, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und nützliches Kraut hervorbringt für die, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn aber, Vers 8, sie Dornen und Disteln trägt, ist sie wertlos und dem Fluch nahe, dessen Ende zur Verbrennung führt. Lassen Sie das nicht in Ihrem Leben geschehen. Werden wir Sie nächstes Jahr zum Laubhüttenfest wiedersehen, wie einige immer und immer wieder schon bereits gefragt haben? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja mit meinem ganzen Herzen. Ich befürchte, nein, nicht alle. Aber das soll nicht Ihr Schicksal sein, wer immer Sie sind.